diese Frage betrifft, die Aufgabe der Ältesten, die hätten wir eigentlich dort besprechen können, aber es macht nichts, wir können sie nachholen. Es betrifft Einflüsse, die von außen kommen. Wie verhalten sich Älteste zu den vielen Einflüssen, denen Gottes Kinder heute ausgesetzt sind in Form von besonderen Veranstaltungen, wie wir sie eben vernommen haben? Älteste haben die Aufgaben, darüber zu wachen, was in ihren Gemeinden bekannt gegeben wird. Sie haben darüber zu wachen, welche Verbindungen die Gläubigen in der Gruppe, in der Gemeinde aufnehmen, welche Veranstaltungen besucht werden. Sie können das nicht verhüten, wenn Christen dorthin fahren, aber sie haben die Aufgabe, ein offenes Auge zu haben für solche Einflüsse, denen Christen exponiert werden, ausgesetzt werden. Solche Einflüsse sind zum Beispiel das Frauenfrühstück. Diese Frage ist wohl einige Male an mich herangetragen worden. Wie ist es um diese Zusammenkünfte? Es gibt verschiedene Frauenfrühstücke. Der Name wurde wohl eher zuerst von Barbara Jacobs geprägt bzw. gehandhabt, die mit Campus für Christus zusammenarbeitete. Aber dann wurde diese Arbeit wohl selbstständig und sie gewann an Einfluss und Bedeutung, und sehr, sehr viele Frauen trafen sich an verschiedenen Orten unter diesem Namen. Und es waren Veranstaltungen, an denen dann verschiedene Personen gesprochen haben. Leider entwickelte sich diese Arbeit sehr stark ökumenisch, in der Praxis ökumenisch. Und die Einflüsse waren nicht immer die besten. Und wenn Älteste jetzt, ich nehme das als Beispiel, sollten Älteste jetzt erfahren haben, dass Frauen aus ihren Reihen solche Frühstücken besuchten, wäre es ratsam gewesen, auf die Gefahren einer solchen Veranstaltung hinzuweisen, natürlich auch mit Begründung. Es gibt aber andere solche Veranstaltungen. Dieser Name ist auch von anderen übernommen worden, die etwas Ähnliches veranstaltet haben, aber nicht unter der Regie von Barbara Jacobs, sondern in eigener Initiative. Und die haben dann auf bessere Art und Weise eine solche Veranstaltung durchgeführt. Das kann eine sehr, sehr gute Sache sein. Es ist ein Anlass, der sich heute brauchen lässt, um Frauen für Jesus zu erreichen. Natürlich wollen die Älteste auch ein offenes Auge haben für das, was dort geschieht. Wenn alles im biblischen Rahmen abläuft, ist das nur zu begrüßen als ein Mittel, Frauen für Jesus zu erreichen. Vielleicht können sogar Vorschläge gemacht werden, wie man das noch verbessern könnte. Ich weiß zu wenig um diese Bewegung. Ich weiß aber, dass es auch gute Modelle gibt, gute Veranstaltungen gibt, nicht nur das eine von das im Schoße von Campus entstand. Meine Frau hat selbst eine ähnliche Zusammenkunft geleitet während vieler Jahre. Es hieß nicht Frauenfrühstück, aber der Anlass zur Begründung oder zur Gründung dieses Treffens war das Gespräch um diese Bewegung, man wollte etwas Ähnliches haben, und dann hat man sich entschlossen, das etwas anders zu gestalten in Form von Bibelstudium und so weiter. Und das ist eine sehr gute Sache gewesen. Frauen sind dadurch zum Glauben gekommen, gefestigt. Jetzt kommen Männer hinzu. Das heißt, sie werden langsam gewonnen. Es war eine sehr langsame Arbeit, aber dafür wohl eine gründliche. Es gibt ähnliche Einflüsse, die zum Beispiel durch gemischte Konferenzen in die Gemeinden kommen können, Jugendkonferenzen, Missionstagungen, charismatische Konferenzen. Älteste sollten sich hier informieren und sich fragen, was sie empfehlen können und was sie nicht empfehlen können, warum und warum nicht. Sind noch andere Fragen zu diesem Thema oder vielleicht zu einem anderen Thema? Dann fahren wir fort mit dem Thema Anzahl der Hirten. Unter Römisch 5 hatten wir begonnen, darüber zu sprechen. Zuerst unter Groß A etwas Grundsätzliches, dann unter Groß B spezifisch über die Möglichkeit eines einzelnen Hirten, unter Groß C über die Möglichkeit mehrerer Hirten. Und hier hatten wir begonnen zu unterteilen, erstens, Arabisch 1, die neutestamentliche Praxis. Und dort erhob sich eine Frage anlässlich meiner Notizen in Bezug auf einen Text oder eine Stellenangabe in der Apostelgeschichte. Das hat sich inzwischen geklärt. Ich habe gemerkt, es geht um die Punktierung. Das sollte also heißen, die Schriftstellen und die neutestamentliche Praxis sollten lauten Apostelgeschichte 14, Vers 23, die nächste Stelle, Kapitel 20, die Verse 17 und 28. In Vers 17 wird erwähnt, dass Paulus die Ältesten von Ephesus sprechen möchte. Diese lässt er kommen. Und zu diesen sagt er in Vers 28, dass der Heilige Geist sie zu Aufsehern, und da spricht er in der Mehrzahl. Aber sie kommen aus einer Gemeinde, aus der Gemeinde von Ephesus. Wir hätten hier also noch ein Beispiel für eine mehrzählige Ältestenschaft in einer Gemeinde. Danach kämen dann die anderen Stellen, 1. Timotheus 4, 14, Titus 1, Vers 5, Jakobus 5, Vers 14 und 1. Petrus 5, 1 und 2. Und Arabisch 2 sprachen wir von Akzenten oder Betonungen im Dienst, in Begabung und Dienst innerhalb der Ältestenschaft. Als drittes, Arabisch 3, begannen wir zu sprechen von der Möglichkeit einer Leitung innerhalb der Leitung oder anders formuliert, die Leitungsfrage innerhalb der Ältestenschaft. Und da sagten wir zuerst, ein Vorsitz in der Ältestenschaft ist nicht eine biblische Forderung, aber zweitens, oder klein b, ein Vorsitz hat Präzedenz im Neuen Testament, in der Geschichte des Neuen Testamentes. Zuerst dient als Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, und dort waren wir wohl stehen geblieben. Die Gemeinde in Jerusalem kennt gleichsam eine Führung innerhalb der Gemeindeleitung. Zuerst, in zwei Phasen. In der ersten Phase haben wir die Zeit der Apostelleitung. Während der Zeit der Apostelleitung hat es eine Leitung innerhalb der Leitung. Dazu einige Schriftstellen. Die Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 und 43. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das heißt nicht nur das, was die Apostel lehrten, sondern die Tatsache ihres Lehrens. Das heißt, in den Veranstaltungen, in denen sie lehrten, also im Lehren der Apostel waren sie dabei, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das ist nicht gleich Mahl des Herrn, es ist in der Gemeinde Jesu ein Missverständnis entwickelt worden über diesen Terminus. Brotbrechen ist ein allgemeiner Terminus oder Ausdruck für Mahlzeit. Wir finden ihn im Alten Testament sowohl als Neuen Testament einfach für eine Mahlzeit. Wieso kommt man zu dieser Bezeichnung als Synonym für eine Mahlzeit? Nun, es war Sitte in der damaligen Zeit, dass das Brot vom Ranghöchsten gebrochen wurde zu Beginn der Mahlzeit. Zuallererst müssen wir feststellen, dass das Brot hartes Brot war, eine Art Fladenbrot, wie ein harter Pfannkuchen. Und dieses Fladenbrot wird dann geknickt. Wir kennen vielleicht die Matzen, ja. Wie? Ja, aber es ist so wie Knäckebrot, ja. Die bricht man und dann hört man dieses Knacken. Diese Art von Brot hatte man, deshalb das Brot brechen. Natürlich kann man auch unser Brot brechen. Dann zweitens war es der Ranghöchste in einer Gruppe, der die Aufgabe hatte, dieses zu brechen, und zwar nach dem Dankgebet. Gott wurde gelobt zu Beginn der Mahlzeit, wie auch Jesus das bei der Speisung der 5000 getan hatte. Und dann wird das Brot von dem Ranghöchsten gebrochen. Wenn es der Vater der Familie ist, dann ist er der es tut. Und dieses gibt das Signal, dass jetzt die Mahlzeit beginnt. Vor dem darf niemand essen. Ich wünschte, wir hätten heute eine ähnliche Ordnung. Heute schwindet sogar die Mahlzeit als solche. Zu Hause geht man einfach zum Kühlschrank und sonst wo geht man einfach auf die Straße und irgendwo und holt sich etwas. Die Mahlzeit schwindet als gemeinschaftliches Ereignis. Das ist schade. Also deshalb bekommt die Mahlzeit diese Bezeichnung. Das Mahl des Herrn ist auch ein Brechen von Brot, das heißt, man bricht das Brot. Aber jetzt Vorsicht mit der Logik. Ich gebrauche oft das Beispiel mit der Kuh oder dem Pferd. Ein Pferd hat vier Beine, aber nicht alles, das vier Beine hat, ist schon deswegen ein Pferd. Man muss also vorsichtig sein, dass man die Logik nicht umkehrt. Dann hat man aus dem Sinn einen Unsinn gemacht. Diese Art von Logik bzw. Verkehrter Schlussfolgerung haben wir öfter, wenn man die Bibel liest. Ist nicht das einzige Beispiel. Und weil nun in Verbindung mit dem Mahl des Herrn von einem Brechen des Brotes die Rede ist, hat man geschlussfolgert, also wo vom Brotbrechen die Rede war, sei gleich von dem Mahl des Herrn die Rede, was aber nicht der Fall ist. Weshalb auch das Argument wegfällt, dass jeden Sonntag bzw. an jedem Tag des Herrn das Brot bzw. das Mahl des Herrn gefeiert werden sollte. Die anglikanische Kirche hat das wohl als Sitte gehabt. Ich weiß nicht, ob es von dort her kommt. Die Brüderbewegung entstand zum Teil aus der anglikanischen Kirche. Vielleicht deshalb, denn dort ist dieser Gedanke eher zu Hause als in anderen Kreisen. So viel zum Begriff Brotbrechen, aber das war ein kleiner Exkurs. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Sie sind also die Leitenden. Sie lehren, durch sie geschehen die Wunder. Sie sind also die, die im Vordergrund stehen. Kapitel 4, Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte einem jeglichen aus, je nachdem einer es bedurfte. Also die Apostel verwalten, sie sind, üben da die Leitungsaufgaben aus. Kapitel 5, Vers 2. Unter Mitwissen, es ist hier schwer zu ermessen, wo der Satz beginnt, verkaufte ein Gut und entwendete von dem Erlös unter Mitwissen seiner Frau und brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Dann Kapitel 6, 2 bis 4. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Griechischen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen. Also die Apostel, die 12, so werden sie genannt, erfüllen da ihre Aufgabe an den Jüngern, die ja die Gemeinde darstellen. Es ziemt sich nicht, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei Tischen zu dienen. Darum, Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit. Die wollen wir, als die Leitenden, für diesen Bedarf bestellen. Wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und dann Vers 6. Diese stellten sie vor die Apostel, sie sind die Leitenden, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Kapitel 8, Vers 1. Saulus hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Und es entstand an jenem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samarien, ausgenommen die Apostel, die Leitung. Ich weiß nicht, warum das so geschah. Ich weiß nicht, ob sie ungehorsam waren, denn Jesus hatte ja gesagt, sie sollten hinausgehen in alle Welt. Jetzt gehen die Christen der Gemeinde vor ihnen in alle Gegenden. Aber das muss nicht ein Ungehorsam darstellen, das könnte auch von Treue sprechen. Kapitel 11, 1 und 2. Es hörten aber die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, also die Leitenden und die anderen Christen im Lande, dass auch die Heiden, das heißt die aus den nichtjüdischen Kreisen, das Wort Gottes angenommen hätten. Und als Petrus, einer der Apostel, nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sagten, du bist zu unbeschnittenen Männern hineingegangen, hast mit ihnen gegessen. Also alle Apostel tragen Verantwortung. Wir merken, immer wieder wird von Aposteln oder von den Zwölfen die Rede. Und die ganze Gruppe trägt Verantwortung. Das ist das eine. Und jetzt lesen wir einige Stellen, in welchen Petrus eine Vorrangstellung in dieser Gruppe von Leitenden einnimmt. Kapitel 1, Verse 13 bis 15. Als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie verblieben, nämlich Petrus und Johannes und so weiter. Diese alle verharrten einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sagte, und so weiter. Also Petrus ergreift die Initiative. Kapitel 2, Vers 14. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sagte, die anderen sind da, die ganze Gruppe der 12, Petrus ist der Wortführer. In Kapitel 3 ist das ebenfalls der Fall. Dort ist sogar Johannes mit dabei, aber es ist Petrus, der das Wort führt. Kapitel 5, Vers 3. Petrus sagte, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen und so weiter. Vers 15. Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Er ist also im Rampenlicht. Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sagten, die ganze Gruppe, vielleicht einer nach dem anderen, aber Petrus wird genannt, er gilt als der Leitende. Kapitel 15, Vers 7. Kapitel 15, Vers 7. Als sich nun viel Streit erhob, stand Petrus auf und sagte zu ihnen, Männer und Brüder, ihr wisst und so weiter. Er ist immer noch in Kapitel 15 eine Art Wortführer. Aber mit der Zeit bekommt auch die Gemeinde in Jerusalem Älteste. Sehr oft in der Verbreitung des Evangeliums ist der Apostel, heute nennen wir ihn den Missionaren, ist der Missionar der Erste, der die jungen Christen zu versorgen hat. Er führt sie zum Herrn Jesus und er ist dann der erste Hirte. Aber mit der Zeit gibt es dann eine lokale, eine örtliche Leitung, sodass der Missionar dann weiterziehen kann. Und ähnlich ist es in Jerusalem, wo die Missionare, die Apostel Jesu, die ersten Verkündiger des Evangeliums, die erste Leitung haben. Aber dann wird eine Ältestenschaft wohl eingesetzt. Wir wissen nicht, wie das zustande kam. Aber in Kapitel 11, Vers 30, lesen wir zum ersten Mal von einer solchen Ältestenschaft. Das taten sie auch und sandten es, das heißt die Gemeinde in Antiochien, sandten es durch die Hand von Barnabas und Saulus an die Ältesten, und zwar in Jerusalem. Hier wird das erste Mal von Ältesten in Jerusalem, in der Gemeinde zu Jerusalem, gesprochen. In dieser Zeit der Ältestenschaft, in dieser zweiten Phase, überlappen für eine Zeit lang Apostelleitung und Ältestenleitung. Es hat beides für eine Zeit lang. Die Apostel sind immer noch die oberste Leitung, aber die Ältesten haben schon begonnen, Verantwortung zu übernehmen. Als Beispiel Kapitel 15, aus dem wir bereits gelesen hatten, da hat es diese Begegnung von Vertretern aus Antiochien und Christen in Jerusalem. Kapitel 15, Vers 2, da sich nun Zwiespalt erhob, und zwar in Antiochien, und Paulus und Barnabas nicht geringen Streit mit ihnen hatten, mit den Vertretern einer mosaischen Auffassung von Jerusalem, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen dieser Streitfrage wegen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Da haben wir schon beide Arten von Gemeindeleitung oder Gemeindeführung. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten. Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Also die Leitungsmänner, Apostel sowohl als Älteste. dann Vers 22 und 23. Da gefiel es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde. Inzwischen sind Christen aus der Gemeinde dahin gekommen und durften mit teilnehmen bzw. dabei sein bei diesem Gespräch, bei diesem theologischen Auseinandersetzen. Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Zunamen Barsabbas und Silas, leitende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und Brüder, eine zweifache Leitung zusammen mit Christen in der Gemeinde, entbieten den Brüdern zu Antiochien und in Syrien und so weiter ihren Gruß. Kapitel 16, Vers 4. Indem sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. Die zweiteilige Leitung oder die Leitung zweier Ebene wird hier wieder erwähnt. In der Apostelgeschichte 21, Vers 8, finden dann aber nur Älteste Erwähnung. Dann scheint die Führung ganz abgelöst zu sein. Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tage aber zogen wir aus, Lukas schreibt, und natürlich ist Paulus der Leitende in der Gruppe, und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Das ist aber nicht die Stelle. Es ist 22. Nein. 18. Wieder ist ein Druckfehler eingeschlichen. Vers 18. Am folgenden Tage ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Alle Ältesten fanden sich ein. Dort ist also von Ältesten die Rede. Bei dieser Ablösung, in diesem Ablösungsprozess geschieht Folgendes. Eine Zeit lang steht Jakobus neben Petrus. Jakobus, das ist der Halbbruder des Herrn. Jakobus und Jesus hatten dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Jakobus hatte Josef zum Vater, Jesus hatte Gott zum Vater. In dieser Zeit, dieser Jakobus, nicht der Jakobus aus dem Kreise der Jünger, der ist in Kapitel 15 bereits beim Herrn. Er ist ja ermordet worden. Davon berichtet Lukas in Kapitel 12. Dieser Jakobus, der Halbbruder des Herrn, wird sowohl Apostel als Ältester genannt. Er ist gleichsam eine Überbrückungsfigur. Eine Zeit lang steht er also neben Petrus als einer der Leitenden in beiden, beziehungsweise als Leitender in der Gruppe der Ältestenschaft, aber er ist auch nicht ganz unverwandt mit den Aposteln. Er gehört in gewissem Sinn auch zu ihnen. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Kapitel 9. Vers 27. Barnabas nahm ihn auf, das heißt Saulus, der sich eben bekehrt hatte oder vor einiger Zeit, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gepredigt habe. Jetzt müssen wir zu dieser Stelle Galater 1, Vers 19 hinzuziehen. Und mit dieser Stelle in Verbindung bringen. Denn Galater 1 berichtet von diesem Fall. Galater 1, Vers 19 oder Vers 18 zuerst. Darauf, nach 3 Jahren, nachdem er sich bekehrt hatte, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, der als Wortführer unter den Aposteln galt, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, außer Jakobus. Jakobus zählt offenbar also zu den Aposteln als 13., wobei Paulus selbst dann jetzt der 14. wird, ja? Den Bruder des Herrn. Das heißt, der von der Apostelgeschichte wird hier als Bruder des Herrn erwähnt, bezeichnet. Diesen sieht er, wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit der Apostelgeschichte 9, Vers 27 noch einmal. Barnabas nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gepredigt habe. Aber welche Apostel hat er gesehen? Eine Mehrzahl wird erwähnt. Nur 2, ja? Petrus und Jakobus, nicht die anderen. Die anderen hat er nicht gesehen. Aber Barnabas stellt ihn also wenigstens diesen Zweien vor. Bei Petrus übernachtet er offenbar, aber er sieht auch Jakobus in dieser Zeit. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 17. 12, 17. Er besann sich und ging zum Haus der Maria, das ist Petrus, ging zum Hause der Maria, der Mutter des Johannes, das ist mit dem Zunamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Petrus geht also zu diesem Hause, wo viele beten. Jetzt Kapitel 15, 16, 6 und 7, Kapitel 15, die Verse 6 und 7. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Als sich nun viel Streit erhob, stand Petrus auf und sagte zu ihnen: Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen unter euch die Wahl getroffen hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Also, er ist einer der Führenden, aber Jakobus tritt ebenfalls auf. Gleich nach ihm tritt er auf, das ist dann in Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, hob Jakobus an und sagte: Männer und Brüder, hört mir zu. Jakobus dient offenbar als eine leitende Figur in der Ältestenschaft, aber er und Petrus führen gleichsam das Wort, sind die entscheidenden Persönlichkeiten an dieser Auseinandersetzung, an dieser Besprechung dieses schwierigen Themas über die Beschneidung. Galater 2 wieder, die Verse 9, 11 und 12. Galater 2, 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die für Säulen galten oder gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Also Jakobus, Petrus und Johannes. Wer wird zuerst genannt? Jetzt Jakobus. Offenbar treten die Apostel schon als Führung etwas in den Hintergrund. Petrus wird also schon nicht mehr als Erster genannt. Vers 11 und 12. Als Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Gesicht, denn er war angeklagt oder anzuklagen. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Jakobus, also offenbar eine führende Persönlichkeit in Jerusalem. Übrigens, diese Aussage, diese Formulierung, etliche von Jakobus kommend, muss nicht so aufgefasst werden, als hätte Jakobus sie geschickt, sondern sie berufen sich offenbar auf Jakobus, der ein sehr ernster Mann war und auch sehr treu im Gesetz, im alttestamentlichen Wort. Und er war der Führende, wohl unter den Ältesten. In diesem Sinne kommen sie von der Gemeinde in Jerusalem und von Jakobus als dem Leitenden. Aber er muss sie nicht deswegen schon gesandt haben. Er teilte auch ihre Auffassungen nicht. Das wird ja in Kapitel 15 der Apostelgeschichte sehr deutlich. Jakobus scheint dann die Führung von Petrus zu übernehmen. Eine Zeit lang stehen sie gleichsam nebeneinander als führende Persönlichkeiten. Aber mit der Zeit scheint Jakobus die Führung von Petrus zu übernehmen. Das kann schon in der Apostelgeschichte 15 herausgesehen werden, denn mit dem Wort von Jakobus kommen die Gemüter zur Ruhe. Petrus war einer der Ersten, der sein Zeugnis von seiner Erfahrung mitgab, aber erst als Jakobus gesprochen hatte, kamen dann die Gemüter zur Ruhe und konnte dann ein einheitlicher Text, ein Kommuniqué gleichsam, gefasst werden. Und man hat auch praktisch den Vorschlag von Jakobus übernommen und dann dieses Schreiben mitgeschickt mit Silas und seinem Kollegen. Jetzt Kapitel 21 in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 21. Dort Vers 18. Diese Stelle hatten wir schon. Am folgenden Tage ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Zu diesem Zeitpunkt scheint also Jakobus die Leitung in der Gemeinde zu haben. Das heißt aber mit anderen Ältesten zusammen. Aber eben eine Persönlichkeit ragt doch deutlich hervor aus der Gesamtleitung. Wir haben eine Pluralleitung, aber eine Persönlichkeit ragt mit Deutlichkeit heraus aus dieser Gruppe. Vielleicht ist das die Erklärung für die nächsten Stellen, die ich noch erwähnen möchte. Als Beispiel, wir haben jetzt die Gemeinde in Jerusalem als Beispiel gehabt, noch einmal die Gemeinden in Asien. Wie ich schon vorher sagte, wir wissen nicht genau, was es um den Begriff Bote dort ist. Das ist die bessere Übersetzung des griechischen Wortes. Und es sind einige Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass in dieser Zeit nur einer in jeder Gemeinde die Leitung hatte. Eine andere Möglichkeit wäre die, dass wenigstens in einigen Gemeinden einer die Leitung hatte in einer mehrzähligen Gemeindeleitung. Wenn die Gemeinden gewachsen sind, dies ist ja das letzte Buch der Bibel, und wenn es Gemeinden hatte in diesem Kreis von sieben, die schon länger bestanden, wie zum Beispiel die Gemeinde zu Ephesus, dann ist anzunehmen, dass eine Anzahl von Ältesten vorhanden waren. In der Apostelgeschichte 20 hatte ja es einige Älteste, wir wissen nicht wie viele. Aber die Frage ist, ob eventuell doch die Gemeinde dermaßen zusammengeschrumpft war, dass jetzt nur einer in der Leitung war, oder ob sich einfach grundsätzlich die Führung gewandelt hat, dass nur einer Ältester war. Wir wissen nicht, was die Ursache ist, Aber eher ist wohl anzunehmen, dass wir eine mehrzählige Ältestenschaft haben und einer herausragt als der Leitende in ihrer Mitte. Nun könnten einige sagen, hier haben wir in der Tat das Modell, das wir ja heute auch kennen, wie einen Vorstand und dann einen Pastor als Leitender in diesem Kreis von Leitenden. Nun, ganz so wird es wohl nicht gewesen sein, aber wer so mit in einer solchen Gemeinde sich befindet, findet sich vielleicht nicht ganz abseits von einem biblischen Modell. Noch eine Angelegenheit in Bezug auf die Leitung innerhalb der Leitung. Wenn es einen Vorsitz in einer mehrzähligen Leitung hat, wenn man einem den Vorsitz gegeben hat, oder vielleicht machen Sie es auch reihum, wie ist es mit der Dauer dieses Vorsitzes? Nun, erstens müssen wir wieder festhalten, eine Leitung ist nicht vorgeschrieben. Wir haben beschreibende Texte gelesen, nicht vorschreibende Texte. Aber beschreibende Texte sind von großem Wert und nicht zu missachten. Sie können unter Umständen Vorschriftscharakter bekommen. Dennoch an dieser Stelle müssen wir nicht schließen, dass eine mehrzählige Leitung einen Vorsitzenden haben müsste. Aber wenn sie einen Vorsitzenden hat, müsste dieser Vorsitzende nicht denken, dass er diesen Vorsitz als Daueramt bekleiden müsste. Das kann durchaus anders gehandhabt werden. Wenn sich die Ältesten einig werden, dass ein anderer die Leitung übernimmt, schön. Wenn sie es reihum machen wollen, auch schön. Je nachdem es am besten klappt. Wir sind ja alle verschiedene Persönlichkeiten, das muss nicht unberücksichtigt bleiben. Nicht nur die Gnade Gottes bestimmt, manchmal auch unser Fleisch. Und manchmal muss man das auch berücksichtigen, beziehungsweise Charakterveranlagung. So viel zum Ältesten. Ich bin jetzt mit meinen Notizen zu Ende gekommen. Seid ihr auch mit euren Fragen zu Ende gekommen? Bitte schön. Es wird sicherlich die Frage, ob 1. Korinther 15 eine Rolle spielt für das Herausragen des Jakobus als Persönlichkeit in der jerusalemischen Gemeinde. Sicherlich wird diese Tatsache dazu beigetragen haben, dass er Ansehen genoss, schon als Halbbruder des Herrn. Und dann auch, dass er ihn noch gesehen hatte, nachdem er auferstanden war. Aber ich denke nicht, dass das für die Christen in Jerusalem unbedingt entscheidend war. Denn auch Jakobus hat Brüder, die seine vollen Brüder sind, nicht Halbbrüder. Und von denen ist nicht die Rede. Aber sie waren auch gläubig. Sie waren von Anfang an in Kapitel 1 der Apostelgeschichte dabei und sie werden nicht erwähnt. Sie bekommen also nicht ein solches oder genießen offenbar nicht ein solches Ansehen. Nun kann es sein, dass Jakobus der zweitälteste Sohn von Maria war und von daher gleichsam als Ältester in dieser Gruppe von Brüdern, die als Söhne Marias, Maria und Josef zu betrachten waren. Das mag sein. Das wird aber, ich denke nicht, dass es so explizit gesagt wird. Ich denke eher, dass das einfach Kraft seiner Begabung, seiner Tätigkeit gewesen ist. Er wird einfach unter der Führung des Geistes, unter der Führung Gottes seinen Beitrag geleistet haben. Und sein ganzer Charakter, sein Ernst, der auch in seinem Brief zum Ausdruck kommt, wird für Hochachtung gesorgt haben, möchte ich eher annehmen. Weiter. Hast du noch was hinzu? Bitte schön.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Die relativen Voraussetzungen für die Hirten nicht.
Ja.
Punkt 5, erfüllt mit dem Heiligen Geist.
Ja.
Also die Frucht des Geistes von Anfang. Das ist ja wirklich sehr relativ. Also woran erkenne ich als Gemeinde, dass jemand in diese Voraussetzung auch vorangeht? Das ist wirklich ein Vorbild.
Es gibt Menschen, die Jesus ähnlicher sind als andere. Es gibt Menschen, die das Wort Gottes mehr lieben als andere. Es gibt Menschen, die mehr Liebe zeigen als andere. Mehr Geduld, mehr Glauben, Freundlichkeit, Gütigkeit und so weiter, Frucht des Geistes. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn die Gnade Gottes auf diese Art und Weise in einem Leben sichtbar wird, merkt man das. Und man freut sich darüber. Und wenn dazu eine Begabung kommt, dann hat man auch eher Freudigkeit, einen solchen als Vorbild und Lehre anzuerkennen. Ich finde es ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn eine Gemeinde allerdings fleischlich gesinnt ist, dann kommen natürlich andere Faktoren unter Berücksichtigung. Ist sie aber geistlich selbst unter der Führung des Geistes, dann wird auch ein Auge dafür sein. Hast du noch etwas hinzuzufügen, Thomas, zum Thema Ältester, Hirte? Du hast jetzt fleißig geschrieben, vielleicht waren deine Gedanken nicht immer bei jedem Wort dabei. Aber die Frage wäre, ob du noch etwas vermisst hättest. Ja. Also, dann gehen wir noch, wie viele Minuten haben wir noch? 2 Minuten? Oh, dann ist noch genügend Zeit, das Wort Diakonie zu sagen. Ja.
Wenn jetzt eine Gemeinde keinen Ältesten hat und auf einmal hat sie dann Älteste, und zwar die Leute, die die Gemeinde auch bis dahin eigentlich, die der Gemeinde auch bis dahin vorangegangen sind, nur jetzt sind sie anerkannt offiziell, was ändert sich dann eigentlich? Ändert sich da was? Ich meine, sie haben die Arbeit vorher schon getan.
Ja, vorher getan.
Sie haben vorher die Arbeit eines Ältesten gemacht.
Warum?
Warum? Weil sie sich getrieben fühlen.
Aha. Kannst du die Frage für morgen aufheben?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ja. Und die ist sehr aktuell. Ja, sie ist aktuell.